Die zwei vom Nebentisch.
Otriven, Sinospray, 0,1%. Für Erwachsene ab 12 Jahren.
Wenn du wirklich Nasenspray brauchst, aber nicht viel bezahlen willst, dann nimmst du das Billige von Ratiofarm.
Hörst du die Regenwürmer husten? Ja, das ist das Motto der heutigen Folge. Denn
bist du ein Regenwurm?
Ich bin heute voll der Regenwurm und du hast ja gerade auch schon angekündigt, dass du stimmlich, halslich bist du, halslich angeschlagen.
Ich bin hals- und stimmlich schwach auf der Brust, würde ich sagen.
Was ist das denn? Ich finde es komisch.
Schwach auf der Brust, glaube ich.
Ich glaube auch, du drückst nicht viel auf der Bank.
Null, wirklich gar nichts. Vielleicht mal Heroin oder so, aber und dann auch eher auf einer Parkbank.
Ja, ja.
An so einem Kinderspielplatz.
Ja, da hältst du dich ja generell öfter auf, so wie ich das verstanden habe.
Darf ich ja jetzt nicht mehr. Das ist so eine Frechheit.
Ja, das tut mir leid, Philipp. Das tut mir sehr leid. Wie ihr hört es vielleicht, ich bin krank und ich habe eine klassische Erkältung. Und ich dachte mir, vielleicht lassen wir die Folge ausfallen, aber nein, wir sind eure zuverlässigen Unterhaltungslieferanten und deswegen sind wir heute auch wieder für euch da.
Ja, jetzt müsst ihr dadurch eine Stunde lang diese nasale Stimme.
Ey, ich hab ja von der Apotheke ein tolles Nasenspray bekommen, da stand irgendwas mit 0,1% vorne drauf. Da stand, hey, was heißt das? Keine Ahnung, egal. Wenn der Apotheker mit seinem großen Latino mir das empfiehlt, dann nehme ich das einfach. Dreimal am Tag soll ich hier so komische Glyphosat-Tabletten nehmen. Ich weiß nicht, was ich alles jetzt hier nehme. Ich auf jeden Fall habe ich so Druck auf den Ohren, das heißt, ich höre auch schlecht, weil alles ist zugeschwollen. Und er meinte, ja, wenn die Nebenhöhlen entzündet sind, dann nimm doch hier mal Ibo dreimal am Tag. Da habe ich gefragt, ja, kann ich irgendwas inhalieren? Nee, so inhalieren ist out, das macht man nicht mehr. Man inhaliert jetzt über die Blutbahn von innen. Hier schluck die Tabletten, die lösen sich dann auf und dann hast du wie so einen Mentholatem. Also du inhalierst von innen. Dann mir, okay, nehme ich. Dann hat er mir noch...
Weird.
Ja, voll weird. Und dann hat er mir noch so ein Nasenspray verschrieben, einfach zum Abschwellen, wo ich mir dachte, ich weiß nicht, ob meine Nase richtig so zugeschwollen ist oder ob ich das abschneuzen sollte. Aber da habe ich mich erinnert, dass Eckhard von Hirschhausen ja mal im Radio den tollen Gesundheitstipp gegeben hat, wenn man krank ist, nicht zu schneuzen, weil man dadurch Druck auf den Nebenhöhlen und auf den Ohren und sowas aufbaut. Und das ist nicht gut. Und dann dachte ich mir, okay, dann werde ich den Schleim auf magische Weise wegätzen durch dieses hochkonzentrierte Menthol.
So geil, oder?
Spray. Alter, das ist krank. Ich habe das vorhin reingemacht und du denkst im ersten Moment so, ich kann riechen. Ich rieche alles.
Ja,
ich rieche tote Menschen.
Also, wirklich, es ist so fantastisch. Ich liebe es. Es ist das beste Gefühl der Welt.
Ja, das ist schon crazy. Ich verstehe, warum das für Leute süchtig macht, aber
irgendwelche Leute.
Ja, irgendwelche, die jetzt nicht hier im Podcast namentlich genannt werden wollen. Philipp, Entschuldigung, ich habe echt heute auch Husten.
Gute Besserung.
Naja. Nee,
ja, welches hast deswegen, du denn, welches Nasenspray? Lass doch mal uns Nasenspray-Experten, die wir vielleicht sind, teilhaben an deinem Konsum.
Otriven, Sinospray, 0,1% für Erwachsene ab 12 Jahren.
Ist die günstigere Variante von dem Reno-Spray. Das Reno, ich weiß nicht, was der aktuelle Preis ist, aber es war immer so 8,95. Ich glaube, das Otriven ist bei so knapp 6 Euro, 5,50 Euro vielleicht. Und dann, wenn du wirklich Nasenspray brauchst, aber nicht viel bezahlen willst, dann nimmst du das Billige von Ratiofarm. Das hat dann aber kein Menthol mehr drin. Das war, glaube ich, immer so bei 1,95. Aber hat einen Heavy-Jojo-Effekt an den Schleimhäuten. Und ist wirklich nur in Notfällen, würde ich sagen.
Das heißt, der Jojo-Effekt an den Schleimhäuten ist, wenn du schneuzt, dann kommt es erst raus und dann zieht es wieder hoch. Den ganzen Rotz, oder was?
Nee, dass sie dann... Also das Problem bei den Nasensprays, also ich bin jetzt kein medizinischer Experte, aber ich habe viel konsumiert, würde ich sagen.
Du bist auf jeden Fall Experte auf der Anwenderseite.
Genau, ich kann das nur aus Anwendersicht beschreiben, aber ich glaube, das Problem ist, dass die Nasenschleimhäute schwellen dann ab, wenn du es benutzt, und sie schwellen dann wieder an, wenn die Wirkung nachlässt. teilweise aber stärker wieder an, als sie vorher waren.
Geil.
Oder Abschwellung. Und ich, also aus Anwenderperspektive habe ich diesen Jojo-Effekt am krassesten bei diesen Billoratio-Farm-Nasensprays erlebt. Und ja, die beste Experience ist dieses Rhino oder das Otriven, geht auch klar. Aber das Rhino sieht noch schön aus.
Ja, ist doch ein guter Tipp von dir. Lifehack.
Absolut. Und was gibt es zu essen? Wird das mal wieder eine große
Schokolade-Folge? Ich habe einfach eine Tafel Schokolade mit Haselnussstückchen.
Perfekt.
Und
weil das Schokolade ist auch ganz schnell raus aus dem Mund. Das verteilt sich nicht so gut. Da bleibt nichts.
Das ist einfach für die Stimmung, weil ich jetzt seit einer verfickten Stunde auf dich gewartet habe, damit der ITler seine verkackten Technikprobleme in den Griff bekommt. Es ist unglaublich, wirklich.
Du musstest ja wenigstens nur warten. Ich musste die scheiß Probleme in den Griff bekommen. Es war ein Albtraum. Ich habe alles so umgesteckt, so wie ich es halt immer umstecke, und mach dann das an. Dann höre ich immer einmal Probe praktisch beim Aufnehmen. Kannst du dich ja selber hören. Und es klang, als hätte jemand ein Feuerwerk in meinem Mac angezündet. Keine Ahnung, was das ist. Es klang wirklich wild. Und dann habe ich da ja hinten so zwei Monitorboxen an dem Gerät dran. Und die waren schon aus. Aber ich dachte, okay, ich stecke sie wenigstens mal raus. Und dann ist es schon mal besser geworden, so um 50%. Aber es war immer noch ein krankes Rauschen. Und dann habe ich drei verschiedene Kabel ausprobiert, weil wir hatten schon mal ein ähnliches Problem. Und dann war es am Ende des Tages das Kabel. Ich habe jetzt drei verschiedene Kabel ausprobiert. Es war exakt das gleiche Ergebnis. Das heißt, das Kabel war es diesmal nicht. Und das heißt, es gab nur noch eine 50-50-Chance. Entweder ist es dieses Interface, das wir benutzen, oder der PC. Ja, es war der PC.
Ja, jetzt ist der Mac hat es hinter sich, würde ich sagen.
Ja, zum Schneiden muss er jetzt nachher noch herhalten, aber aufgenommen wird jetzt auf einem Windows-PC, der leider sehr laut ist. Das heißt, falls man noch ein Rauschen hört, ist das die pure Power meines selbst zusammengebauten Gaming-PCs.
Ja.
Mit dem ich Sims 3, Sims 4 und Sims City gespielt habe. Nee, stimmt gar nicht.
Ja, City Skylines. Ja, dein PC ist so aufgemacht, du könntest richtig krasse Spiele spielen. Und das neueste Spiel, was du spielst, ist von 2008.
Stimmt gar nicht. Fußballmanager ist doch die Basis von 2013, oder? Gut, aber dessen Basis wiederum ist von 1998. Ja, dann kommt es ungefähr hin. Ne?
Also erstmal, Leute, ich möchte einmal kurz einen Shoutout geben an mich selbst für die Folgenbeschreibung der letzten Folge. Wer sie nicht gelesen hat, gerne mal lesen. Es ist ein autobiografischer Roman, den ich Philipp gewidmet habe. Nein, ist einfach schön geworden. Einfach mal was anderes. und dann wollte ich vielleicht noch kurz ein bisschen was berichten, was so passiert ist, außer dass ich erkrankt bin. Ich weiß aber auch gar nicht, Mann. Also, wie ist es bei dir, wenn du krank wirst? Weißt du das dann sofort? Oder denkst du, ja, ich habe jetzt heute Allergie und muss ein bisschen öfter niesen und dann geht es schon wieder morgen weg? Oder weißt du sofort, ja, jetzt hat es mich erwischt?
Nee. Also gut, wenn es dann da ist, ist es da. Aber so davor, ich bin gerade auch in so einer Phase, wo ich so merke, es stimmt gerade irgendwie nichts. Also ich bin körperlich nicht fit, ich bin psychisch nicht fit. Ich hatte irgendwie, dann Sonntag hatte ich ultra kranke Kopfschmerzen. Hab die einfach nicht weggekriegt mit dem wildesten Tablettenmix dieser Erde. Was einfach
Schlafen.
Da.
Schlafen hilft.
Ging nicht, weil ich war auf einem Familienfest. Das heißt, ich musste auch noch partizipieren, um mich rum waren Leute irgendwie. Das heißt, ich musste da irgendwie durch. Also es hat Spaß gemacht, aber trotzdem mit Kopfschmerzen war's anstrengend teilweise. Und hab da die ganze Zeit nur irgendwelche Tabletten. So Ibuprofen, Paracetamol, so alles, was man halt so da hat, Thomapyrin intensiv gemixt, was nichts für die Kopfschmerzen gebracht hat, aber dafür zu geführt hat, dass ich am nächsten Tag Krankmagenschmerzen hatte. und seitdem habe ich, heute ist also der erste Tag, wo es so einigermaßen okay ist, aber ich habe so einen weirden Schwindel, der irgendwie neu ist im Repertoire. Keine Ahnung, wo der herkam. Aber
Schwindel, ganz toll, ja.
Ja, und vor allem so immer, wenn ich auf Bildschirme schaue. Also ich konnte nicht auf mein Handy schauen. Ich konnte auch wirklich nicht. Also ich war geistig okay fit, würde ich sagen. Aber ich konnte einfach nicht auf diesen Bildschirm schauen. Wenn ich da drauf geschaut habe, das ist mir irgendwie schwindelig geworden.
Und das ist scheiße.
Habe ich ja auch mal nur so einen halben Tag gearbeitet, an einem Tag. Und den Rest dann einfach gepennt, weil was soll ich jetzt machen? Und ja auch psychisch irgendwie, dann konnte ich heute Nacht die ganze Zeit nicht pennen, aus welchem Grund auch immer, was dann irgendwie dazu geführt hat, dass ich um zwei dachte, komm, ich gehe einfach mal auf die Couch, jetzt habe ich heute Nacht auf der Couch geschlafen. Bin dann irgendwann um 6 Uhr aufgewacht und keine Ahnung, ich war froh, dass es 6 Uhr war, weil dann war die Nacht irgendwie rum.
Ich kenne das aber auch, wenn man so ums Verrecken nicht einschlafen kann, dass man sich denkt, ja, vielleicht hilft die Couch, vielleicht kann ich auf der Couch jetzt schlafen.
Ja,
also ich weiß nicht.
Ich habe auch irgendwie so weird Rücken, also nicht so, dass es mich so wirklich einschränkt, aber sobald ich dann irgendwie liege, fühlt es sich komisch an und am Morgen fühlt es sich an, als wäre ich von einem Bus angefahren worden oder so. Es ist gerade ganz komisch. Also ich weiß nicht, in welchem Zustand mein Körper ist. Er will mich vielleicht auch einfach so aufs 30-Werden vorbereiten.
Ah ja, das kann schon mal sein. Das ist schon so die
so ein kleiner Teaser.
Ja, genau. Nee, du bist im Kopf schon zu sehr damit beschäftigt, wie wird das? Du stellst es dir die ganze Zeit schon vor und dein Körper denkt schon jetzt, er ist schon 30.
Ja, voll. Also es ist, und dann meine Stimme ist auch irgendwie komisch. Also ich hab nicht so krass Halsschmerzen oder so, aber ich habe einfach, die Stimme ist voll schwach. So, irgendwie weird.
Ja, das ist scheiße.
Es ist ein komisches Abenteuer. Dementsprechend kann ich nicht sagen, ob ich jetzt krank werde oder nicht. So, es ist jetzt seit 4, 5 Tagen so. Es bleibt gleich.
Vielleicht musst du einfach mal dieses Gegensteuern mit den Tabletten einfach lassen, dann bricht's komplett aus, dir geht's halt mal richtig scheiße und dann kannst du zur Besserung wieder deine Tabletten nehmen.
Ja, ich habe ja gar keine mehr genommen nach dem Kopfschmerz-Dilemma.
Ah, okay. Ich dachte, du nimmst immer noch irgendwas.
Nee, ich dachte, es kommt vielleicht einfach raus, aber es... Also ich habe auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, das wäre eine Tablette wert. Also ich komme ja problemlos durch den Alltag. Es ist alles nur so leicht scheiße.
Ja, entweder bahnt sich was an oder es klingt gerade schon wieder ab.
Mal gucken. Stell dir vor, es ist ein Dauerzustand und ab jetzt geht es mir einfach für immer leicht scheiße.
Nee, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber ja, wenn du das möchtest, vielleicht schaffst du es. Also,
weiß ich nicht. Weiß. Gib mir noch 1,5 Jahre und ich beschwere mich beim Hochgehen der Treppen über meine Knie.
Ja, das kommt schneller, als man denkt. Ja, bei mir war es so, es fing so jetzt an mit diesen so Druck auf den Ohren und dann war ich noch auf der Arbeit am Mittwoch und auf einmal, ich habe ganze Zeit genießt und dann habe ich angefangen zu husten und das muss richtig unangenehm für meine Kollegen gewesen sein, also es tut mir auch voll leid. Aber am Morgen habe ich das noch nicht so beurteilt, dass ich jetzt dachte, ich muss jetzt zu Hause bleiben. Ich dachte, ich hab was zu tun, ich muss es auch erledigen. Ich will das jetzt auch nicht also an irgendwen anders weitergeben. Und es fühlte sich noch gar nicht so an. Und dann stand ich auf der Arbeit. Also ich stehe halt momentan viel beim Arbeiten an dem Stehtisch und dachte mir so, boah, ich habe keine Kraft mehr zu stehen, ich muss jetzt sitzen. Und dann, das war wirklich unangenehm. Die ganze Zeit gehustet und mir ging's am Nachmittag so scheiße, dass ich, also ich habe echt versucht durchzuhalten, so Ingwer, Zitrone, Tee gemacht und so eine Sachen und ich dachte, ich muss es schaffen bis zum Abend, weil wir sind beim Paddelspielen. Wir sind zum Paddelspielen verabredet.
Hast du das auch noch durchgezogen?
Nee, ich habe eine Stunde davor abgesagt, so richtig assi. Es tut mir auch voll leid, aber mir ging's so schlecht, dass ich sogar dann auch früher von der Arbeit weg bin als geplant und Es war einfach nicht mehr tragbar und ich habe dann manchmal schon so ganz fest mein Herz schlagen gespürt und dachte mir schon, ich mache ja noch gar keinen Sport. Wie wird es dann, wenn ich Sport mache? Also ich habe quasi die Herzmuskelentzündung schon vorweg fast simuliert gespürt und dann dachte ich mir, nee, ich kann, das ist unverantwortlich, jetzt noch zum Padel zu gehen, weil ich bin offensichtlich krank schon. Also es ist nicht mehr so, dass es noch am Kommen ist, ich bin krank. Ja, und seitdem bin ich dann auch daheim geblieben und liege eigentlich den ganzen Tag im Bett. Und das ist auch scheiße für den Rücken wieder, wenn du die ganze Zeit liegst. Das ist echt scheiße. Gut.
Aber das ist eine spannende Woche, oder? Irgendwas Aufregendes?
Ja, eine Sache vielleicht noch. Und zwar haben wir ich habe einen super coolen Arbeitgeber, wirklich. Ich kann mich gar nicht beschweren, ist alles top. Und wir hatten als Service, sage ich mal, letzten Donnerstag, also da hatten wir unsere letzte Folge schon aufgezeichnet, deswegen konnte ich davon noch nicht berichten, aber wir hatten das Angebot einer Massage. Und nach einem halben Jahr, wo ich jetzt bei dem Arbeitgeber bin, habe ich gedacht, hey, ich hätte voll Bock, mich mal massieren zu lassen. Und dann war ich bei dieser Massage.
Massiert bei euch der Chef noch selbst, oder?
Der Assistent. Nee, ich habe gehofft, dass es nicht mein Chef macht. Das wäre mir jetzt dann doch zu intim gewesen. Es kommt dann halt immer einmal im Monat so ein Externer rein und dann können am Vormittag 3 Leute und am Nachmittag 2 Leute rein zur Massage. Und der, also ich habe mir unter Massage etwas Angenehmes vorgestellt. Turns out, ich glaube, ich hatte noch nie so, also mich so krass vom lauten Aufschreien zurückhalten müssen. Es gab da nämlich so einen Raum, wo wir halt drin waren und der ist echt schlecht isoliert. Man hört eigentlich fast schon Gespräche da durch die Wände und in dem wird er halt massiert. Und naja, dann war es am Anfang schon so, weil ich meinte, ja, ich bin später bei der Massage und dann haben schon 1-2 Kollegen so gesagt, ah, ist dein erstes Mal, viel Spaß. Und wenn du das vorher schon so hörst, dann dachte ich mir auch schon, hä, okay, da bin ich jetzt gespannt. Es klingt jetzt schon nach einer ähnlichen Experience wie diese Thai-Massage, die ich damals hatte. Und in dem Moment würde ich sagen, es war schlimmer, viel, viel schlimmer als diese Thai-Massage. Es war wirklich so krass, der hat da in diese Faszien reingedrückt. Und da, wo es am meisten wehtat, hat er dann noch fester reingedrückt. Und es war wirklich, einmal bin ich fast ohnmächtig geworden vor Schmerz. Das war so knapp. Ich hatte gesagt, stopp, du musst aufhören. Und dann lag ich erstmal da und musste mich erstmal einkriegen, weil mir richtig schwindelig geworden ist und übel. Und ich habe so hyperventiliert. Das war so krass. Es war wirklich, das war eine Grenzerfahrung, einfach die man da gemacht hatte. Und an diesem Punkt hat er einen ja mehrfach gebracht. Und es war so, so krass. Aber dann hat er dann auch immer erzählt, also wo welche Punkte mit welchen Sachen zusammenhängen. Und also so zum Beispiel, dass du halt irgendwo in der Fußsohle hast auch so Punkte, die mit deiner Verdauung zusammenhängen und sowas. Und auf jeden Fall hat er alle krassen Schmerzpunkte, die ich irgendwie habe, hat auf jeden Fall gefunden. Und die dann aber auch so richtig ausmassiert oder ich weiß nicht, ob man das noch massiert nennen kann, gewalzt. Es war geisteskrass. Ich habe währenddessen wirklich, ich habe solche Schmerzen gehabt und auch einen Instant-Muskelkater danach. Aber man muss sagen, irgendwie hat man sich dann schon sehr vital gefühlt auch wieder und vor allem lebendig, weil du warst halt voll da. Also du warst so, du kannst mit den Gedanken nicht woanders sein. Du leidest einfach in diesem Moment und musst halt, also ich habe mich echt zusammengerissen, nicht laut zu schreien, weil das halt jeder gehört hätte im Büro. Und es war eine crazy Experience. Es war eine crazy Experience. Ich sag's, wie es ist. Das war krass. Und auch wenn es sehr unangenehm war, ich glaube, ich würde es nochmal machen, weil er meinte halt schon, es gibt noch ein paar Punkte, wo wir nochmal ran müssten, aber dann waren halt die 1,5 Stunden vorbei.
1,5 Stunden ging das.
Es ging 1,5 Stunden und
ach du Kacke.
Bei der Intensität, ich dachte mir auch echt so, also es hätte keine Minute länger gehen dürfen, weil ich war einfach kaputt am Ende. Ich war fertig mit den Nerven. Ja, das war die Massage, von der ich berichten wollte noch. Aber
würdest du sagen, unterm Strich war es besser als die Thai-Massage, die ja auch schon oder die du auch schon als enttäuschend bewertet hattest?
Es war viel besser als die Thai-Massage, weil ich einen positiven Effekt wahrnehmen konnte. Ich habe mich halt einfach tatsächlich ein paar Tage später auch noch entspannter gefühlt und dass sich gewisse Muskelpartien auch wirklich gelockert haben, die halt ja da hart bearbeitet wurden. Und bei der Thai-Massage war es währenddessen schmerzhaft, aber ich habe mich nicht entspannt gefühlt. Und das ist dann so das Beste von, das Schlechteste von beiden Welten.
Ja.
Naja. Genau, das war noch eine tolle Experience von letzter Woche und die wollte ich natürlich noch mit euch teilen.
Das ist doch aufregend.
Was gab es bei dir Aufregendes, Philipp?
Ach, eigentlich gar nicht so viel. Ich war bei meiner Oma, meinem Opa, hatten so ein Familienfest. War schon ganz cool. Wir waren so auf einer kleinen Wiesen. Was ist das? Hä?
Eine Wiese? Das ist, ja.
Nee, so ein Volksfest. Volksfest. Volksfest, so nämlich.
Ja.
Mhm. Und das Problem, dass sie ja kleine Volksfeste haben, ist, dass sie klein sind. Das heißt, da stehen oft keine großen Fahrtgeräte, also wo man so Dinge machen kann. Das heißt, Achterbahnen und so fallen schon mal weg. Aber was?
Da gab es eine 7er-Bahn dafür? Eine 6er?
Ja, da musste man so 7er fahren. Die fährt dann immer so hoch und dann nach links und dann stehst du da. Und dann kommt der Helikopter und das ist ein Rieseneinsatz und das funktioniert genau einmal. Nee, dadurch gibt es immer nur so kleine Fahrgeschäfte und das Problem bei denen ist, dass es meistens welche sind, wo sich alles dreht, weil das braucht nicht viel Platz, wenn es sich um sich selbst drehen kann. Und wenn ich ein Ding nicht fahren kann, dann sind es Sachen, die sich drehen. Aber ich weiß auch nicht, warum. Mein Papa ist eigentlich überhaupt nicht der Typ für so Sachen. Aber dann hat er so ein Ding gesehen, dass sich, das sah wirklich nicht so wild aus. Also es war wirklich ein Kinderkarussell für Erwachsene eigentlich. Aber es war halt sehr schnell. Der Radius war okay groß. Und ich dachte, okay, das schaffe ich. Kein Problem. Wenn du das fahren willst, ich appreciate hier die Initiative. Ich mach mit. Ich bin dabei. Und es war so schlimm. Es war wirklich, das Ding ist, es ist nicht ganz straight im Kreis gefahren, sondern es hat auch noch so eine kleine Steigung drin. Und das heißt, du hast dann zusätzlich zu der seitlichen Beschleunigung, hattest du praktisch auch nochmal so ein Hoch runter. Und wenn es so mittelschnell gefahren ist, war das so eklig. Wenn es sehr schnell gefahren ist, dann war es egal. Dann hat es sich einfach so angefühlt, als würdest du so im Kreis fliegen und das war dann okay. Mein Trick war, da stand irgendwie vor, auf der Gondel vor uns stand praktisch irgendein Text und da war so ein T und ich habe immer dieses T angeschaut. Und solange ich das fixiert habe, war alles okay. Ich hatte es im Griff. Aber und dann, keine Ahnung, wollte ich halt auch mal so ein bisschen in die Umwelt schauen und schauen, wie der Rest. Keine Chance. Ich konnte es nicht länger als eine Sekunde machen. Da ist mir sofort schlecht geworden. Und dann hat es praktisch darin geendet, dass ich einfach nur auf dieses Tee geschaut habe, 2,5 Minuten.
Das klingt
und dann wieder
Spaß.
Ausgestiegen bin. Ja, und die Kopfschmerzen hatten davor schon angefangen, weil ich auch schon 2 Weißbier zum Frühstück hatte. Und
ja, gut.
Es hat jetzt nicht positiv dazu beigetragen, würde ich sagen.
Mhm.
War auch nicht negativ, weil ich hatte dann gar nicht so einen Fokus auf die Kopfschmerzen, weil mir war auch einfach schlecht.
Super.
Aber ja. Dann haben wir noch so, ich hab auf Rosen geschossen. Also,
cool.
Ich habe auch 2-mal eine getroffen, muss aber zugeben, es war nie die, auf die ich gezielt habe.
Lol.
Weil die stehen ja in so einer Reihe und einmal habe ich nur eine Rose daneben geschossen und einmal habe ich 2 Rosen daneben geschossen.
Aber warum schießt, man gewinnt doch Rosen.
Ja, aber die sind in so Haltern drin und man muss diese Halter abschießen. Und wenn man den Halter abschießt, dann kriegt man die Rose, die da drin steckt.
Ah, das kenne ich nach dem Prinzip gar nicht.
Ja, das war das erste Mal, dass ich geschossen habe, das zweite Mal oder so. Also.
Ja,
und man hat auch da ganz klar erkannt, wer Dienst gemacht hat und wer nicht.
ja.
Aber an sich war es was witzig. War irgendwie ganz cool, mal so Jahrmarkt-Sachen zu machen. Und ja, ansonsten viel im Auto gesessen. Es sind immer 4 Stunden Hinfahrt, 4 Stunden Rückfahrt. Hab aber währenddessen Formel 1 und Fußball und so geschaut. Weil es waren ja die letzten Spieltage in ungefähr allen Ligen. Auf der Hinfahrt war der letzte Spieltag in der Bundesliga. Auf der Rückfahrt war der letzte Spieltag in der Fußball-Bundesliga.
Ja.
Und ich muss sagen, so eine Neuner-Konferenz, das ballert schon. Also,
ist geil, gell?
Die ganze Zeit gut. Tor, Tor, Tor. Also du kannst überhaupt kein Spiel gucken. Eigentlich ist es wie so ein Tor-Highlight-Show, weil halt ständig irgendwo ein Tor fällt.
Aber du hast auch den Nervenkitzel, dass sich live diese Tabelle halt ändert. Und das war schon sehr, sehr geil. Also ich mag das, wenn es noch um was geht, auf gewissen Positionen und dann ständig der eine nach oben rückt und der andere nach unten und so. Und das ist schon ziemlich cool. Und am Ende ist es ja jetzt tatsächlich so rausgegangen. Also erstmal Glückwunsch an den Vizemeister Stuttgart. komisch das zu sagen, aber Stuttgart ist 2. geworden dadurch.
Ja.
Und Bayern 3. nur. Und
ja, schade für Stuttgart, dass Leverkusen so eine gute Saison hat.
Ja, schon, aber es sind dann halt auch 17 Punkte Abstand. Also ja. 17 Punkte ist schon auch immer noch viel. Und jetzt ist halt so, dass Heidenheim ist halt irgendwie noch auf 8 gelandet jetzt auf einmal. Was bedeutet, dass entweder Heidenheim oder Kaiserslautern nächstes Jahr international spielen können. Weil wenn Leverkusen den DFB-Pokal gewinnt, dann wird es Heidenheim. Wenn Leverkusen verliert, dann Kaiserslautern. Und das ist halt crazy.
Das ist wirklich krass. Ja, ich hoffe, dass Heidenheim dann nicht das Union-Problem kriegt.
Ja, bei Union...
Gut, Champions League ist halt nochmal was anderes als Europa League, klar.
Ja, oder Conference. Ich glaube, es wird dann eher Conference, oder?
Ach, stimmt. Generell das zweite Jahr wird jetzt spannend natürlich für
Heidenheim. Ist immer so. Das ist immer so. Außer du bist Darmstadt, weil dann kriegst du kein zweites. Aber ja, hey, Darmstadt hat 86 kassierte Tore. Ich meine, da steigt man dann auch zurecht ab, muss man leider sagen.
Ich glaube, Saarbrücken hat mehr Bundesligisten geschlagen dieses Jahr, oder?
Als Darmstadt?
Ja.
Boah, das würde mich gar nicht wundern. Ich weiß es nicht.
War nicht. Ja, auch krass mit Union, dass sie es dann in der letzten Minute doch noch irgendwie hinkriegen mit dem Elfmeter, den sie erst verschießen.
Mhm.
Und dann der Nachschuss, beziehungsweise war es nicht der Nachschuss von, wer hat den geschossen? Volland, glaube ich.
Volland hat an den Pfosten geschossen und reingeschossen hat ihn dann, glaube ich, der Harterer. Nee,
Adebolo hat gehalten.
Echt?
Mhm, der hat ihn an den Pfosten gelenkt.
Oder so, ja, okay. Ja, wie auch immer. Glückwunsch an Union. Mich freut's, weil mein Kumpel Vertessen ist natürlich dort. Ich meine, der hätte auch einen Elfmeter rausgeholt sogar. Aber der wurde
ja
leider...
Zwei.
Ja. Ja, krass.
Ich hoffe,
krass,
die kriegen die Kurve wieder. Weil das war wirklich schwierige Saison.
Ja, jetzt muss man sagen, dass sie... Also, die haben nicht das beste Spielermaterial. Also, da irgendwie fehlt's bei denen... krass an Konstanz und Qualität dieses Jahr. Ich glaube, der Geraldo Becker und auch der Trainer, die hatten schon viel Anteil am Erfolg damals. Ja. Sorry fürs Husten, Leute. Das ist einfach
eklig.
Ja, es geht nicht anders. Tut mir leid.
Ich habe noch zwei interessante Facts aus der Welt des Fußballs.
Ja,
du hast, wenn wir schon im Thema Fußballbereich.
Ja, fangen wir doch an mit einem interessanten Fakt oder einer interessanten News aus dem Bereich. Wer hat nochmal bei Kickbase gewonnen?
Ja, kann mich gar nicht dran erinnern, das ist auch schon voll lang her.
Ja, es ist so gekommen, wie erwartet. Trotz eines Spieltags, den ich noch verpasst habe, habe ich die Kickbase-Liga mit Philipp am Ende gewinnen können, die da hieß, Frauen sind besser. Wo sie denken, ja, Kindergartenkacke, Frauen sind besser.
Das war nicht mein Name.
Ein Mann hat die Liga gewonnen, wollte ich noch kurz sagen.
Ich glaube, die einzige Frau war auch irgendein so Jule Brandt-Fan, die einfach alle von Wolfsburg gekauft hat und immer im Minus war und dadurch nie Punkte bekommen hat. Aber dadurch konnte man halt keine Wolfsburg-Spielerinnen mehr kaufen, weil die halt alle bei der waren.
Und Pajor war bei mir. Pajor, beste Joa. Ich habe sie nämlich am Anfang der Saison gekauft und die ist Torschützenkönigin geworden und hat mich massivst zum Titel geballert.
Ja.
Danke an der Stelle nochmal und danke natürlich auch an dich, Philipp, dass du so kacke aufgestellt hast.
Gern geschehen.
Gut, damit wäre bewiesen, beim Frauenfußball in der Tippliga zu gewinnen, in der Kickbase-Liga zu gewinnen, benötigt keine Fachkompetenz. Das ist schon mal schön zu sehen.
Oder vielleicht hast du die einfach mittlerweile. Vielleicht bist du ein richtiger Profi jetzt.
Nee. Einfach nee.
Okay.
Aber ein bisschen weiß ich jetzt. Ich weiß auf jeden Fall mehr als vorher. Damit hast du auch dein Ziel erreicht. Deswegen. Ja.
Es ist ein Win-Win.
Genau. Und jetzt kann ich dann meine Kickbase-Karriere auch endlich beenden, weil es kostet einfach zu viel Zeit. Und
ja, vielleicht ist da auch der Unterschied, weil ich habe da gefühlt null Zeit reingesteckt, aber
Am Anfang vom Jahr habe ich da voll viel Zeit reingesteckt. Einfach, weil man da viel Budget sich ertraden muss und aktiv sein muss, um sich einen schönen Kader zusammenzukaufen. Jetzt am Ende des Jahres war er einfach schon so gut, dass man es nicht mehr machen musste, aber Junge, da habe ich schon gehasselt, um dir was zu beweisen.
Ja. Ich hätte dir den Tipp nicht geben sollen mit Naschenring.
Naja, letztendlich hat sie in der Rückrunde auch voll wenig gespielt, nur noch und alles. Also.
Ja. Na gut. die Fun Facts, die ich habe, beziehungsweise
zum Wenn ich jetzt nicht lachen muss, Philipp.
Ja, ich wollte gerade das Fun runterspielen, weil es ist jetzt nicht so funny. Aber bewundernswert ist, dass Pernille Harder von Bayern, die du ja kennen solltest, sehr gut, weil auch die
spielt
regelmäßig Punkte eingeheimst hat. Hat jetzt ihre 9. Meisterschaft in Folge. Das Besondere ist, dass sie das mit 4 verschiedenen Clubs in 3 verschiedenen Ligen geschafft hat. Außerdem hat der... Isst du gerade?
Nein.
Er hat Barcelona, er hat den Copa del Reyes, keine Ahnung, was die weibliche Form davon ist, gewonnen, 8-0. Aber du erinnerst dich an die, war das die WM, wo der Kussskandal war mit der Medaillenübergabe und dem spanischen Verbandspräsidenten?
Ja, 8-0. Die haben ein Finale 8-0 gewonnen.
Ja, die Tabelle ist auch absurd, wenn du dir die anschaust von der spanischen Fußballliga.
Also ein Finale sollte nicht 8-0 ausgehen.
Ja, da stimme ich dir zu. Aber sie sind halt einfach sehr gut.
Ey, klingt so.
Also ich schaue euch hier die Tabelle. Ja, also Barcelona ist Meister geworden mit 129 Toren und 9 Gegentoren.
Das ist absurd.
Ja. Die Liga ist noch nicht ganz ausgeglichen, würde ich sagen.
Nee.
Ja.
129-9.
Alter. Ja, es ist eine solide Verteidigung, die einfach haben. Ja, sehr gut. Aber das Besondere daran war nicht der 18-0-Sieg im Pokalfinale, sondern dass, du erinnerst dich, der spanische Verband hat ein Problem mit Medaillenübergaben und nicht die Spielerinnen auf den Mund küssen.
Stimmt, ja. Da
tun die sich ein bisschen schwer. Also haben sie sich diesmal gedacht, was machen wir, um auf Nummer sicher zu gehen, dass niemand aus Versehen einer Spielerin die Zunge in den Hals steckt. Sie haben denen einfach nur eine Tüte hingestellt mit den Medaillen und haben gesagt, die müssen sie sich selbst übergeben.
Ja, das ist auf jeden Fall auf Nummer sicher.
Ja, fand ich. Es ist eine Lösung. Es ist
eine einfach
Lösung.
So eine Aldi-Tüte mit so Medaillen dahingestellt.
Ja. Ja, das waren die 2 Fakten zur Fußball-Saison-Endphase. Und nachdem das mit den Medaillen in der Tüte ja schon relativ absurd war, wäre das jetzt natürlich eine hervorragende Überleitung zu absurden News.
Hey, stimmt. Dann fackel doch mal das Intro ab.
Hier sind die 2 vom Nebentisch mit
die absurden News der Woche. So, da wären wir wieder bei den absurden News.
Herzlich willkommen, hallo, setzen Sie sich.
Heute vorgetragen von Philipp.
Das ist falsch.
Nee, ich schicke dir die jetzt.
Ach, ernsthaft?
Und heute darfst du mal lesen. Philipp, ich muss meine Stimme schonen, es tut mir echt leid. Aber die absurde News Nummer 1, komm, die nehme ich dir ab.
Die absurde News Nummer 1 ist, dass ich die absurden News präsentieren muss.
Exakt. Okay. Na gut, aber 2 hast du noch.
Ja.
Ich habe keine, es tut mir leid, es sind wirklich keine guten, aber lest doch einfach mal vor.
Ah, die habe ich tatsächlich auch mitbekommen.
Ah, cool.
Betrugsvorwürfe um Ex-Barca-Youngster Edgar Ie.
Ie.
Keine Ahnung, ist so. Bruder von Ia oder so, von Winnie Pooh. Ie. Der wechselte seinen Zwillingsbruder an seiner Stelle nach Rumänien. Es wäre ein Fall wie beim doppelten Lottchen und ein handfester Skandal. Der Ex-Barca-Spieler Edgar Ie soll beim Wechsel nach Rumänien zu Dinamo Bukarest seinen Zwillingsbruder Edelinho geschickt haben. Der hat den viel besseren Namen. Warum ist der nicht erfolgreich geworden? Der Schwindel ist nun mutmaßlich aufgeflogen. Jetzt wird wegen Betrugsvorwürfen ermittelt. Dem abstiegsbedrohten Verein aus Bukarest droht im schlimmsten Fall ein Punktverlust. Das heißt, die wurden abgezockt und kriegen auch noch einen Punktverlust dafür, dass sie so dumm sind, auf so einen Zwillingskacke reinzufallen.
Aber ich habe nachgeschaut, die sind eh auf einem direkten Abstiegsplatz und die Saison ist rum. Das heißt, die sind abgestiegen, safe. Also ob Punktverlust noch oder nicht.
Finde ich trotzdem.
Was ich auch, ich habe noch recherchiert zu dem Artikel. Und zwar ist dieser Edgar Lee, oder wie er heißt?
Ie.
Ist der wertvollste Spieler im Kader bei denen. Laut Transfermarkt.de. Und der hat tatsächlich mal bei Barcelona gespielt. Und sein Zwillingsbruder ist halt seit Winter vereinslos und seit Winter spielt halt er bei Bukarest. Und dann hast du dich einfach gedacht, ja, mein Bruder hat ja eh gerade keinen Verein, komm, ich schick den dahin. Das ist so lustig. Und wenn die wirklich sich auch noch ähneln und gleich aussehen, ja, aber du kannst ja mal weiterlesen in dem Artikel, da steht ja auch noch, wie sie drauf gekommen sind, glaube ich.
Über diesen Vorfall berichteten rumänische Medien um den Journalisten Daniel Bla. Simla seien Spieler und Verantwortliche auf Ungereimtheiten aufmerksam geworden, da sich der angebliche Edgar Ie nur auf Portugiesisch verständigen konnte. Dabei war der 30-Jährige lange Zeit im Ausland tätig. Nach seiner Jugendzeit bei Sporting Lissabon wechselte er zu FC Barcelona. 2015 feierte er sein Debüt unter Luis Enrique. Vor seiner Station in Rumänien war er in der Türkei bei Basak. Sehe hier aktiv. Im Februar wechselte er zu Dynamo Bukarest. Aufgrund der Zweifel soll Ie aufgefordert worden sein, sich auszuweisen. Dies verweigerte der Spieler aber. Der Zwillingsbruder Edelinho ist ebenfalls Profifußballer. Seine letzte Station war ein polnischer Club. Der Name ist richtig kompliziert. Seit Januar 2024 ist er vereinslos.
Also den polnischen Club nicht vorlesen.
Es ist unspektakulär. Tlukovia Tluchowo. So nämlich.
Geht doch gut.
Ja. Also er hat den Ausweistest nicht bestanden. Klassiker.
Ja, es ist schon eine coole Story, finde ich irgendwie.
Ja, ist halt. Also das. Das so spät erst auffällt, dass der die Sprachen nicht kann, die er eigentlich können sollte, weil das finde ich ist schon ein guter Indikator.
Naja, gut, aber viele, also wie lange konnte Ribéry kein Deutsch?
Immer. Er kann kein Deutsch.
Ja, das ist halt kein Indiz. Also manche lernen es halt einfach nicht und wollen es auch nicht lernen. Naja, aber es ist schon cool, dass sein Bruder da hingeschickt hat. Ich finde es einfach irgendwie amüsant. Okay,
Dritte News ist Flughafen, Doppelpunkt. Irgendeiner irgendwo. Tiere im Wert von 500.000 Dollar beschlagnahmt. Einen großen Fang haben kanadische Beamten am Flughafen in Toronto gemacht. Es ist also der Flughafen in Toronto. Sie haben Baby-Aale. Nicht mal Wale, es sind einfach Aale. Sie sehen auch noch eklig aus. Im Wert von 500.000 Dollar sichergestellt. Das müssen so unfassbar viele gewesen sein, weil keiner zahlt doch viel Geld für so ein Baby-Aal, oder?
Ja, das dachte ich mir eben auch. Steht auch wie viel. Es sind einfach 109 Kilo.
Okay, hätte ich jetzt gedacht, dass es mehr ist.
Ja, die sitzen eine Delikatesse. Also es ist
109 Kilo Baby-Aal kostet schon 500.000.
Oder steht doch da, oder nicht?
Ja, stimmt.
Ja, 109 Kilo Babyaale wurden da einfach beschlagnahmt. Da denkt man sich doch auch so, how? Also, wie kann das sein?
Ja, also, dass man 109 Kilo nicht so einfach durchschmuggelt, ist mir schon klar, dass man die irgendwie finden kann. Aber das how finde ich eher, wie kann das sein, dass die so viel wert sind?
Ja, Babyaale ist vielleicht... Weiß ich nicht, ist eine Delikatesse. Ist bestimmt was mit Potenz hat das was zu tun. Sind in asiatischen Heilkunde steht es für ein langes und potenzreiches Leben oder so.
Vermutlich, das steht jetzt hier nicht im Text.
Ja.
Die glitschigen Tiere werden in den Küstenflüssen von Nova Scotia, New Brunswick und Maine gefangen. Maine übrigens auch The First State genannt. Nee, das war Delaware. Maine ist aber daneben. Weiß ich, weil ich mal anstatt zu lernen in der Uni aus Versehen alle 50 Bundesstaaten der USA auswendig gelernt habe.
Krass.
Kann ungefähr noch 5.
Maine, Delaware, Texas, Washington,
Kalifornien,
Mississippi.
Die Aale werden Florida. Mit minimaler Ausrüstung gefangen, meist nur mit einem Eimer und einem feinen trichterförmigen Netz, das als Reuse oder Keschernetz bekannt ist.
Krass.
Klar. Mit einer Reuse kriegt man mich auch. Sage ich, wie es ist. Wenn ich im Wasser bin und man hat eine Reuse dabei, hat man mich aber ganz schnell drin.
Ja, da hat man Philipps kleinen Aal ganz schnell gefangen.
Der kleine Glasaal. Durchsichtig.
Wisconsin.
New York.
Nova Scotia. Oder sowas gibt es auch.
Ist kein Bundesstaat.
Echt? Ist eine Stadt?
Ja, ich glaube schon. Ah, ist auf jeden Fall kein Bundesstaat.
Dakota.
Das stimmt.
North Dakota North and Dakota. South Dakota. Ja, Houston. Ist eine Stadt.
West Virginia gibt es noch. Gibt aber kein East Virginia.
Vielleicht gibt es noch North Virginia.
Weiß ich nicht mehr. Es ist eine Zeit her. Ja, das waren die mittelabsurden News.
Delaware. Vorgetragen. Delaware gibt es noch, oder? Das hattest du, glaube ich, schon gesagt.
Ja, das hatte ich schon.
Scheiße. Tut mir leid. Ja, das waren die absurden News. Es ist, wie es ist, sage ich immer.
It is what it is.
Ja, danke, dass du sie vorgelesen hast. Ich habe keine Stimme für diesen Cast hier. So ein Cast.
Soll ich dann gleich weitermachen? Weil mich hat diese Woche was ereilt.
Und zwar die Grippe.
Hoffe ich nicht. Es kommt einem Hilferuf gleich. Ist aber tatsächlich, ist diesmal ein Case, der schon irgendwie ernst ist, aber irgendwie, also er ist ernst, aber ich fand es irgendwie ultra interessant, weil nach der Überschrift denkt man sich so, ja, völlig klar. Und dann ist es irgendwie voll interessant, die Hintergrundstory zu hören, und danach ist man sich bei so einem völlig klaren Thema irgendwie nicht ganz sicher.
Ist ja nie so.
Ja, aber diesmal ist es eine wirklich krasse Story eigentlich.
Na gut, ich bin sehr gespannt.
Bist du bereit auch? Oder nur gespannt?
Ersteres.
Bereit war das Erste.
Ah, scheiße. Ja, aber dann halt, ich weiß nicht, wie bereit ich bin, aber gespannt bin ich auf jeden Fall.
Okay. Also, der Titel ist: Bin ich der Arsch, weil ich gegangen bin? Das Arsch? Bin ich das Arschloch? Bin ich das Arschloch, weil ich gegangen bin, nachdem meine Freundin ein behindertes Kind zur Welt gebracht hat? Ich bin mit einem behinderten Bruder aufgewachsen. Meine Eltern haben all ihr Geld und ihre Aufmerksamkeit ihm gewidmet. Sie haben mich dabei ziemlich vergessen.
Entschuldige.
Alle unsere Familienaktivitäten waren auf die Fähigkeiten meines Bruders abgestimmt. Ich habe keine finanzielle Unterstützung bekommen, ich war kein besonders guter Schüler und ehrlich gesagt wäre das College für mich eine Geldverschwendung gewesen. Stattdessen hat mir mein Großvater geholfen, einen Job auf den Ölplattformen zu bekommen, und es ist harte, dreckige und einsame Arbeit, aber sie ist sehr gut bezahlt. Ich fing als einfacher Handlanger an. Das ist im Grunde die unterste Stufe. Und habe mich von da an hochgearbeitet. Den Kontakt zu meiner Familie habe ich nicht komplett abgebrochen, aber ich habe mich auch nicht besonders bemüht, ihn aufrechtzuerhalten. Ich arbeite in einem anderen Bundesstaat und sie hatten sowieso keine Zeit für mich. 10 Jahre später bekam ich einen Anruf, dass mein kleiner Bruder gestorben sei. Ich ging zur Beerdigung und meine Eltern sahen etwa 25 Jahre älter aus. Es war aber nur 10 Jahre später. Es war gut, sie zu sehen, aber ich ging ziemlich schnell wieder nach Hause. Es ist schwer zu erklären, aber ich habe nie wirklich eine Bindung zu ihnen aufgebaut, da sie mich seit meinem 5. Lebensjahr ignoriert hatten. Misshandelt oder so wurde ich nie. Ich war einfach nur eine Art Nachgedanke. Als meine Freundin schwanger wurde, war ich glücklich. Wir waren seit 3 Jahren zusammen und ich war glücklich mit ihr. Ich hoffe, ich machte sie glücklich. Wir sprachen darüber und entschieden uns, alle Tests zu machen, um sicherzustellen, dass wir ein gesundes Baby bekommen würden. Vor dem ersten Test vereinbarten wir, dass wir, wenn das Baby nicht gesund wäre, es nicht bekommen würden. Ich weiß, dass es eine schreckliche Vorstellung ist, aber ich hatte dieses Leben 13 Jahre lang durchgemacht und wollte es nicht wiederholen. Einer der Tests zeigte eine positive Diagnose für eine der Bedingungen, die wir entschieden hatten, nicht zu wollen. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass Menschen mit Behinderung nicht geboren werden sollten. Ich wusste nur, dass ich nicht bereit war, dafür da zu sein. Wir holten eine zweite, dritte und sogar vierte Meinung ein. Ich gab viel von meinen Ersparnissen für die Tests aus, die die Versicherung nicht vollständig abdeckte. Es war keine gute Zeit. Dann sagte meine Freundin, dass sie ihre Meinung geändert habe, dass sie nicht abtreiben könne. Ich stritt tagelang, wochenlang mit ihr, bis es zu spät war. Ich sagte ihr, dass ich nicht da sein werde, um bei der Erziehung des Kindes zu helfen, dass ich Unterhalt zahlen würde, aber das war's. Unsere Beziehung lief danach auf Autopilot, bis das Baby geboren wurde. Ich sorgte dafür, dass sie sicher aus dem Krankenhaus nach Hause kam und dann ging ich zur Arbeit. Und ich kam nie zurück. Ich zahle den Kindesunterhalt, den das Gericht mir auferlegt hat. Ich habe ihn nicht angefochten oder umgangen. Aber ich habe sie und ihr Kind seit dem Krankenhaus nicht mehr gesehen. 3 Jahre später heiratete ich. Wir erwarten unser erstes Kind und ich hörte von meiner Ex, dass ihr Kind bzw. unser Kind gestorben war. Sie wollte, dass ich zur Beerdigung komme. Ich sagte nein. Ich wusste, dass es passieren würde. Es war trotzdem ein Schock. Meine Eltern sind wütend auf mich, weil ich so gehandelt habe. Sie gingen zur Beerdigung. Ich sagte ihnen, dass ich das Leben, das sie gelebt hatten, während mein Bruder lebte, nicht wollte. Und dass meine Ex versucht hatte, mich dazu zu zwingen, nachdem sie zugestimmt hatte, es auch zu tun. Sie sagten, sie seien enttäuscht, dass sie mich nicht richtig erzogen hätten. Ich wurde wütend und sagte, dass sie mich überhaupt nicht erzogen hätten. Ich fragte sie, ob sie mir etwas aus meiner Kindheit zeigen könnten, das beweisen würde, dass sie das geringste Interesse an mir hatten. Sie sagten, es sei nicht fair, weil sie sich um meinen Bruder kümmern mussten. Ich sagte nur, das sei mein Punkt und legte auf. Ich fühle mich schlecht wegen der ganzen Sache, aber meine Ex wusste, wie ich mich fühle und warum. Bis heute verstehe ich nicht, warum sie ihre Meinung geändert hat. Meine Frau und ich haben vor unserer Hochzeit darüber gesprochen und die gleiche Entscheidung getroffen. Und Gott sei Dank mussten wir sie nicht treffen. Aber sie verstand, wie ich mich fühlte. Ihre Eltern sprachen mit uns darüber und sagten uns, dass wir das tun müssten, was das Beste für uns war. Ich hatte ihnen alles über meine Vergangenheit erzählt, was für meine Beziehung zu ihrer Tochter relevant war. Entschuldigung für das Abschweifen, aber ich denke, ich versuche nur all meine Gedanken aufzuschreiben, solange ich den Mut dazu habe. Bin ich das Arschloch?
Ja, das ist schon natürlich ein sehr komplexes Thema.
Ultra, oder? Ich finde, normalerweise ist es so krass, dass man danach sich kein Szenario vorstellen kann, in dem man das irgendwie auf nicht das Arschloch oder so noch hinkriegt.
Ja, die Überschrift ist natürlich auch provokant gewordet. Es ist ja unsere Aufgabe, sich in solchen Fällen in die Leute hineinzuversetzen. Aber das ist hier halt nicht möglich. Du kannst dich nicht in ein Kind hineinversetzen, das aufgrund eines behinderten Familien- oder Geschwisterteils vernachlässigt wird, über Jahre hinweg und da halt offensichtlich ein krasses Trauma erlitten hat. Du kannst dich da nicht hineinversetzen in diesen Menschen. Das heißt, niemand kann seine, also er kann gar nicht, also warum stellt er überhaupt diese Frage? Niemand kann das, was er gefühlt hat, nachempfinden, ohne es erlebt zu haben. Also wüsste ich jetzt gar nicht. Also ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich echt sagen muss, ich kann hier gar nicht mich zu äußern. Ich kann keine Meinung dazu mir bilden, weil das mir nicht zusteht.
Naja. Finde ich absolut nachvollziehbar. Aber
wir haben die Pflicht zu unterhalten, genau. Also müssen wir jetzt darüber reden.
Nein, natürlich kann man nie zu 100% nachvollziehen, wie sich eine Situation für jemanden angefühlt hat. Und es ist halt besonders schwer, weil hier die Situation so extrem ist. Also es ist ja in beiden Fällen extrem. Also einerseits ist die ganze Kindheit irgendwie extrem negativ betroffen von dem Umstand der Behinderung seines Bruders. Und dann aber auch wieder ein extremer Einschnitt in sein Erwachsenenleben, dass er in das Szenario kommt, wo er dann selbst Vater von einem behinderten Kind ist. Und ich glaube, diese Masse an
Extremitäten.
Extremitäten. Macht halt unfassbar schwer, das irgendwie als Außenstehender zu bewerten. Aber ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass er so gehandelt hat. Ich finde es auch irgendwie stark, dass er das so durchsetzen konnte. Also, dass er genau weiß, was er da aushalten kann und was er nicht aushalten kann. Ich finde auch seine Argumentation stark, dass er sagt, dass er hat kein, also er will nicht grundlegend das Leben von Behinderten abwerten, sondern es geht ihm einfach darum, dass er nicht in der Lage ist, das zu liefern, was dieses Kind gebraucht hätte. Das heißt, ich finde es auch unfassbar gut reflektiert eigentlich von ihm, was man in so einer Lage jetzt auch nicht unbedingt erwarten müsste.
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich schon gut, wenn man klar weiß, was man will und was man nicht will. Aber will nicht jeder Mensch, der ein Kind bekommt, dass das Kind gesund ist? Also niemand freut sich, wenn man dann die Diagnose bekommt, dass das Kind chronisch krank ist oder eben halt eine Behinderung hat. Und das ist doch, also es ist ja, du kannst es dir nicht aussuchen. Und ich glaube irgendwie, dass wenn, ist es nicht Teil des Deals, du entscheidest, du willst ein Kind und dann musst du das nehmen, was kommt. Du kannst ja auch nicht sagen, ich will einen Junge und ein Mädchen nicht. Ich meine, früher ging das, aber jetzt, also als Beispiel jetzt, ne, es ist ja, ich meine, ich verstehe, das, keine Ahnung, dann warum, wenn du sagst, mir ist das Risiko zu groß, dann krieg halt gar keine Kinder und adoptier doch einfach eins. Es gibt doch so viele Kinder, denen du ein besseres Leben schenken könntest. Dann adoptier ein gesundes Kind, dann weißt du, was du bekommst. Außer, also halt charakterlich sind die natürlich schon, wenn sie schon älter sind, vielleicht ein bisschen weiterentwickelt. Du kannst halt nicht von null mit der Erziehung anfangen, aber du weißt, es ist halt nach deinen Maßstäben gesund. Und dann adoptier doch ein Kind und gib einem anderen Kind, das vielleicht nicht dein Fleisch und Blut ist, aber ein schönes Leben. Und dann ist das Problem doch auch gelöst. Ich meine, es ist natürlich auch schon krass, dass er sich ausmalt, so, ja, aber was ist, wenn es behindert ist? Ich meine, die Chancen sind nicht so groß, aber was, wenn doch? Und dann kommt es am Ende tatsächlich dazu, darüber gesprochen werden muss. Und da hat er die Frau bestimmt auch nicht ernsthaft mit gerechnet. So, von wegen, die meinte, hat sie wahrscheinlich auch gedacht, ja, er ist davor belastet und so, aber unser Kind wird eh gesund. Und am Ende sagen dann die Tests, ja, nee, es ist halt echt nicht gesund. Und dann wurde es halt echt so, also echt in dem Moment. Und ich glaube, vorher hat sie vielleicht gar nicht ernsthaft sich committed. Und deswegen hat sie dann ihre Meinung geändert und er ist abgehauen. Und es war irgendwo ja anscheinend abgemacht. Also weiß ich, wenn man vorher sagt, das ist der Deal, also vielleicht bist du dann das Arschloch, wenn du sagst, ich will diesen Deal. Wenn dann die Partnerin einschlägt und sagt, okay, wir haben diesen Deal, und dann tritt das unwahrscheinliche Ergebnis ein und du gehst, weil du hast dich ja auf was committed. Und da der andere hat sich nicht dran gehalten, dann in dem Moment ist er dann eigentlich nicht mehr das Arschloch, weil es wurde vorher drüber gesprochen. Ich würde eher sagen, der sagt, ich will kein behindertes Kind, wir wollen es dann abtreiben, wenn überhaupt, ist er in diesem Moment das Arschloch. Aber dann den Deal durchzusetzen, den sie gemacht haben, dann eigentlich ist er nicht mehr das Arschloch. Wenn es rein oberflächlich betrachtet.
Ja. Ja. Ich würde auch ihr unter keinen Umständen machen, einen Vorwurf machen, dass sie sich umentschieden hat. Ich finde, wenn es dabei irgendwie um das Überleben deines Kindes geht, darf man sich sehr, sehr gerne irgendwie umentscheiden, auch wenn es davor, also zu dem Moment, wo man noch eine Abtreibung hätte vornehmen können, kein Kind war. Das heißt, ich finde es aus ihrer Sicht eigentlich überhaupt nicht schlimm, dass sie sich umentschieden hat, aber dass die Konsequenz daraus resultiert, das hätte ihr wahrscheinlich bewusst sein müssen. Und es klang ja eigentlich auch so, als wäre ihr das bewusst gewesen. Es klang auch gar nicht so, als wäre es jetzt irgendwie eine komplizierte Trennung gewesen, sondern die haben ja dann wirklich 3 Jahre nichts mehr voneinander gehört, bis eben das Kind nicht weiter überlebt hat. Es ist einfach eine unfassbar schwierige Situation für alle Beteiligten. Ich glaube, ich gehe mit deiner Meinung mit. Also wenn er ein Arschloch war, also wenn es den Moment gab, dann der, in dem er den Deal gemacht hat und nicht da irgendwie halt eine Adoption oder so in Erwägung gezogen hat, die ja das Problem, dass er ja, also es ist ja eigentlich sein Problem, was er mit sich rumschleppt. Und das hätte sein Problem ja gelöst.
Und jetzt muss man auch sagen, also es ist ein mega komplexer Fall und natürlich moralisch sind da Themen bei, die sind sehr fragwürdig, aber er hat halt im Kindesalter sich zurückgesetzt und vernachlässigt von seinen Eltern gefühlt und wird das Thema Pflegefall in diesem Leben wahrscheinlich immer negativ in Erinnerung oder in einer negativen Konnotation behalten. Das heißt, heißt es Konnotierung? Ich weiß es nicht. Aber was ich sagen will, ist, ich glaube, also er ist da ja auch nicht freiwillig in diese Situation gekommen, dieses Trauma zu erleiden und also niemand, man wünscht sich in so einer Situation zu sein und ich glaube, das ist einfach oftmals für Außenstehende sehr schwer ist, gewisse Denkvorgänge von Menschen nachzuvollziehen, ohne dieselbe Geschichte zu erleiden. Weil es ist halt echt nicht so ein Event, sondern das ist über Jahre, und zwar Jahre der Entwicklung, wo Kinder ihre Eltern brauchen und dann quasi denen die Zuneigung und Aufmerksamkeit verwehrt wurde. Auch wenn es natürlich nicht mit Absicht passiert ist, aber so klang das jetzt in der Story auf jeden Fall. Niemand kann das nachempfinden. Deswegen
gibt im Englischen tatsächlich einen Begriff für die Art Kinder. Glass Child ist da. Ich weiß nicht, ob man das als Glaskind 1:1 übersetzen kann, aber es gibt es in unterschiedlichen Zusammenhängen. Also nicht nur jetzt, wenn ein Kind irgendwie. Also es geht eigentlich darum, dass ein Kind irgendwie die ganze Aufmerksamkeit für sich kriegt und das andere ist halt auch dabei. Und dieses auch dabei Kind, das ist dann dieses Glaskind im Sinne von, es wird halt übersehen, da wird durchgeschaut, es wird dran vorbeigearbeitet, hat einfach nicht diese Relevanz. Und ich glaube, das Phänomen kommt schon häufiger vor.
Ja.
Bei ihm war halt das Spezielle daran, dass er es auf einen ganz klaren Grund festnageln konnte.
Ich glaube, es ist auch voll beschissen einfach, weil er hatte eh dann keinen Kontakt zu seinen Eltern und dann, keine Ahnung, dann schieben sie nochmal hinterher, dass sie enttäuscht von ihm sind, weil er sich eben nicht so verhalten hat wie die Eltern damals. Und es ist schon, also es ist eine krasse Geschichte, also eine richtig üble Geschichte. Da kann man sich nur glücklich schätzen, dass man selbst sowas nicht erleben musste.
Absolut. Gut, also schließen wir das Ganze ab mit keiner ist das Arschloch.
Ja, weiß nicht. Ich möchte mich diesmal, wie gesagt, der Stimme enthalten.
Okay. Das ist ja die Variante. Alle sind Arschlöcher, ist auch noch eine Enthaltungsform, aber das wäre mir zu weitgreifend.
Ja, vor allem, was kann das behinderte Baby dafür, Philipp? Also,
dann hat es eh nur. Alle mit eingeschlossen.
Alle ist alle.
Na gut. Dann gehen wir auf keine.
Dann halt keine, wenn du das sagst, aber
vielleicht
ich enthalte
seine
mich
Eltern.
Trotzdem. Ja, aber nein, auch nicht. Die können da nichts für. Also, Gott.
Ja, es ist halt. Es ist eine ultra schwer, also deswegen habe ich noch mitgebracht, weil ich finde es, also zum einen eine krasse Geschichte, es ist eine ultra spezielle Situation, aber eine auch wirklich extreme, die so wirklich an diesen Grenzbereichen von ja, moralischen Debatten irgendwie entlang führt. Ich fand es ultra spannend, deswegen habe ich ihn mal mitgenommen. Ja, ich finde es. Das ist jetzt nicht so die typische, meine Mitbewohnerin macht Onlyfans in der Küche, wie soll ich ihr das sagen, Story ist.
Ja, und es ging auch mal nicht um Hochzeiten, das ist auch gut.
Das ist auch gut.
Ja, ist schon krass. Weißt du, ich frage mich halt immer, also, weil ich jetzt gesagt habe, Gott, ne? Es ist echt, wie soll man sagen, manchmal ist es nicht so, dass man so argumentiert, dass bei kirchlichen Glauben, dass Gott so der Heilsbringer wäre und so, dass also Gott nur Gutes möchte?
Ich glaube, dass der Grundgedanke eigentlich, ich weiß nicht, ob das jemand so formuliert wird, aber so stelle ich es mir vor, dass es so ein Gedanke gegen Sinnlosigkeit ist. Also, wenn ich sage, das ist wegen Gott oder so, dann wird es wohl irgendeine Bedeutung haben, die ich nicht verstehe. Aber dann hat es anscheinend irgendwie eine Bedeutung. Und wenn man das weglässt, dann ist es ja einfach sinnlos.
Also ich denke nicht, dass es einen Gott in der Form gibt, wie wir uns das überlegt haben, so, weil wir sind halt einfach nur Menschen und wir versuchen irgendwas, was nicht greifbar ist, in eine Form zu pressen, die halt verständlich ist, und dann haben wir uns gedacht, hey, es ist ein Gott oder es sind mehrere Götter, wie bei den Griechen oder was weiß ich, es ist Buddha und was weiß ich, also es gibt ja verschiedenste Götter in verschiedenen Glaubensrichtungen, und ich glaube, letztendlich ist es aber immer nicht irgendeine menschenähnliche Intelligenz, sondern irgendwas, was einfach viel zu groß ist, als dass wir das mit unserem Verstand begreifen könnten. Und am Ende steht da, glaube ich, gar nicht so sehr die Sinnfrage. Also, beziehungsweise ist das eine Frage, die wir uns sowieso nicht beantworten könnten, egal mit welchem Glauben oder so. Und ich glaube, dass das man für sich immer nur selber Wege finden kann, wie man sich das halt einfach in Anführungsstrichen schönredet, im Sinne von, ich glaube daran, dass das und das ein Teil meiner Aufgabe halt in diesem Leben ist. So, er hatte zum Beispiel die Chance, in diesem Leben den Fehler seiner Eltern nicht zu wiederholen. Also indem er zum Beispiel, wenn er zwei Kinder kriegt und eins ist behindert, dass er dann eben das besser macht. Aber er hat halt diese Herausforderung nicht angenommen und ist davon gelaufen. Aber vielleicht wäre das für ihn eine sehr bereichernde Erfahrung gewesen im Nachhinein. In dem Moment vielleicht nicht, weil er davor Angst hatte. Aber wer weiß. Also vielleicht ist es halt nicht ohne Grund passiert, weil es schon ein sehr großer Zufall ist, finde ich.
Wir wissen ja nicht, was es war. Vielleicht war es ja genetisch und der Zufall war gar nicht so groß.
Stimmt, das hat er gar nicht gesagt, gell?
Ja, aber also nochmal zu dem Glaubensthema, weil ich das eigentlich auch ganz spannend finde. Ich glaube, dass es halt immer da ansetzt, wenn man immer dieses Warum, wenn es in so einen Endbereich geht, wo man dann irgendwann so nach dem 200. Warum hat man keine Antwort mehr. Wahrscheinlich schon nach dem 5. Warum, wenn wir mal ehrlich sind. Und dann ist, glaube ich, Glaube grundsätzlich bietet dann einfach Halt und Sicherheit. Und ich glaube, das ist das Konzept davon, weil es ist ja auch eigentlich total spannend zu sehen, dass alle Religionen oder Großteil der Religionen sich ja mit denselben Fragen auseinandersetzen. Also es geht ja immer so, was ist nach dem Tod, warum leben wir, warum sind wir hier? Es sind immer so diese grundsätzlichen Lebensfragen, auf die es irgendwie nur schwer eine Antwort gibt.
Es gibt keine Antwort, weil eine Antwort, so wie du es jetzt ja, sag ich zum Beispiel mathematisch begründen würdest, ist ja eine Antwort, also das Ergebnis auf eine mathematische Frage ist ja eindeutig, ja. Und auch wiederholbar und nachweisbar und was weiß ich. Und diese ganzen Fragen, die sind halt für immer unbeantwortbar. Und deswegen sind das alles nur nette Theorien und nichts davon ist nachweisbar. Das ist halt, wir als Menschen können diese ganzen tollen Versprechungen und Antworten irgendwelcher Religionen niemals auf Richtigkeit überprüfen. Das heißt, es ist am Ende nur eine Frage, was entscheidest du dich zu glauben? Womit gehst du am meisten in Resonanz? Ist es eine herkömmliche Religion oder ist es etwas, was du von irgendeiner spirituellen Person gelernt hast, die halt sagt, dass es um uns herum Engel und Drachen und Einhörner gibt. Ich nehme dieses Beispiel einfach sehr gern, weil ich das mal gesehen habe, dass es so einen Online-Kurs gab, wo das war so abgespacedes Thema, das hieß Engelwelten. Da ging es halt darum, dass jeder zu seinem eigenen Engel und also im Erzengel, seinem Einhorn und seinem Schutzdrachen Kontakt herstellen könne und mit denen irgendwie kommunizieren kann. Und ich habe ja anhand der Kommentare der Teilnehmer sehen können, dass das manche dann so gesagt hat, das hat mich total bereichert, das war Wahnsinn, das hat mein Leben verändert. Und daran, und das habe ich bei verschiedensten Themen jetzt schon erlebt, und dann denke ich mir halt echt so, wow, wie crazy. Eigentlich kannst du einfach das glauben, was du möchtest, weil es ist genauso valide wie jede andere Religion. Also mach doch einfach, glaub doch einfach, was du willst, solange es dir hilft, weil das ist doch das, warum wir glauben. Es gibt Sicherheit. Und
schadet vielleicht noch on top.
Was?
Und anderen nicht schadet vielleicht noch on top.
Genau, ja sowieso, das muss, sollte unter der Prämisse sollte es stehen. Also deswegen machen ja auch so Glaubenskriege gar keinen Sinn. Also das ist ja so dumm einfach nur.
Ja. Aber ja, genau was du sagst. Also ich glaube, es geht einfach nur darum, dir halt im Hier und Jetzt irgendwie ein gutes Gefühl, ein sicheres Gefühl zu geben. Und was auch immer das ist, was du dir da irgendwie gedanklich aufbaust, was dir irgendwie so die Angst vor der Existenz nimmt, ist fein eigentlich. Also es
ja.
Ist irgendwie absurd, dass überhaupt Religionen sagen, dass sie besser sind als andere Religionen. Es ist
ja, das ist eh schwan.
Ist einfach auch eine.
Ja, und weißt du, so das mit Bibel keine Ahnung, diesen ganzen Sachen, die damit zusammenhängen, das ist für mich so ein bisschen wie, okay, wir brauchen Verkaufsargumente, wir brauchen Referenzen. So, wie, weißt du, so wie bekannt aus NTV und bekannt aus RTL, ja. So, würden die sich auf ihre Website schreiben, bekannt aus Jesus und was weiß ich, also finde ich alles albern. Das ist, das muss ich echt sagen, jeder soll glauben und so, was er möchte. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass man einfach irgendwas glaubt. Ja, weil ganz ohne, naja, weißt du, ganz ohne Glauben ist es echt schwierig.
Ja, da gebe ich dir auch recht. Also, dass man irgendwie sich so eine Theorie zurechtlegt, die man irgendwie plausibel findet oder mit der man sich wohlfühlt, würde ich sagen.
Deswegen sage ich ja, mit der du, also die, ja, wie gesagt, was habe ich vorhin gesagt? Ich hab's jetzt gerade den Wortlaut nicht mehr. Also mit der du halt, wo du halt einfach in dir drin spürst, dass du damit fein bist. Das muss ja nicht mehr plausibel sein, weil das ist ja eben alles nicht plausibel. Ja. Aber das muss sich nur richtig anfühlen. Also so, dass du damit, was habe ich denn vorhin gesagt? In Kohärenz gehst? Nee, Kohärenz war nicht das Wort, gell?
Nee.
Mann!
Resonanz.
Ja, Resonanz, genau. Aber sind die selben Buchstaben, safe. Resonanz, Kohärenz. Nein, ja, genau, dass du damit in Resonanz gehst. Und wenn du das spürst für dich, dann ist es doch schön.
Ja, genau. Also ich finde es auch total spannend, bei so Religionen dann irgendwie zu sehen, wie halt so, also ich bin überhaupt kein religiöser Mensch, also wirklich null, aber irgendwas Faszinierendes haben Religionen für mich, dass ich mir so denke, so wie kann sowas entstehen, wie, also ich glaube, der Mensch per se ist einfach kein guter Individualist, also dass man immer versucht, irgendwie Gruppen zu bilden und sich irgendwie zusammengehörig zu fühlen und das dann irgendwie auf so einer Religionsglaubensebene zu sehen, wo du ja keinen physischen Nachweis hast, also du versuchst halt irgendwelche zu kreieren, dann hast du, keine Ahnung, den Heiligen, dann irgendwelche Gegenstände, also Artefakte, Reliquien, ja. Dass du dann versuchst, dir irgendwie so was Physisches zu kreieren, damit mehr Leute irgendwie damit bonden können. Das finde ich aber aus so einer Verhaltensperspektive total spannend und interessant. Aber ich glaube, dass so ein grundsätzlicher Glaube, der so einen Sinn des Lebens für einen selbst verleiht, auf jeden Fall helfen kann. Aber dass das überhaupt nichts mit Religion zu tun haben muss.
Genau, ja. Es ist ja, vor allem Religion ist ja Also ich finde, es ist halt austauschbar. Jetzt dieses Extrembeispiel mit diesen Einhörnern und so, ne? Ist doch auch nichts anderes als eine andere Form von einer Religion. Da werden dieselben Fragen gestellt und beantwortet mit genauso haltlosen Theorien. Also es ist nichts anderes, außer dass es wie bei Star Wars, da ist halt voll die schöne Welt drumherum kreiert und es gibt Geschichten von Geschichten über Geschichten, wie halt in dieser Bibel und mit allem, was da dran hängt, ist halt schon geil gemacht. Also muss man einfach sagen.
Ja, warum auch nicht mal was Neues, Cooles?
Es gibt
warum doch. Muss es 2000 Jahre alt sein?
Ja, weißt du, warum es 2000 Jahre alt sein muss?
Ja,
weil es dann nicht mehr beweisbar ist, was da wirklich passiert ist.
Ja.
Das ist einfach eine ultra lange Flüsterpost.
Ja, es ist schon crazy. Aber auch das wieder eigentlich ultra spannend, wie sowas entsteht. Und dann gibt es irgendwie auch so, ich habe mal so, das war auch eine NTV-Doku, glaube ich, die dann eben so versucht haben, so biblische Ereignisse zu vergleichen mit Sachen, die halt wirklich passiert sind, um irgendwie sehen zu können, okay, was könnte mit was gemeint sein? Also, wie du ja sagst, hunderte, teilweise tausende von Jahren Flüsterpost, was aus dieser Story geworden ist.
Mhm.
Und was könnte der Ursprung dieser Story gewesen sein? Und da gab es eben so Sachen wie Mose das Meer teilt. Und dann haben die das irgendwie zurückdatiert auf so ein Moment, wo plattentektonisch irgendwie entweder das Wasser ins Mittelmeer geflossen ist, also wo sich so zwei Platten getrennt haben und dann das Mittelmeer mehr oder weniger entstanden ist. Und dadurch gab es natürlich enorme Bewegungen an Wasser und du hattest auf einmal Landflächen, wo vorher Wasser war und sowas. Und das würde ja hervorragend zu dieser Story passen.
Absolut.
Haben die noch so ein paar mehr solche Sachen gefunden. Es war ultra spannend. Es ist leider schon Jahre her, dass ich das gesehen habe, deswegen kann ich es nicht mehr so gut referenzieren.
Ich habe, oder beispielsweise gab es ja auch die Story, dass, ich glaube, dass Jesus jemanden, einen Blinden wieder beigebracht hat zu sehen?
Irgendwie sowas.
Schon, oder? Und es gab mal eine Studie, dass, das kriege ich jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz zusammen, aber dass in einem gewissen tahitianischen Stadtteil, also so Klein Tahiti von, I don't know, sagen wir mal, es ist New York gewesen. Nee, es war, glaube ich, nicht New York. Aber es gab so einen Stadtteil, wo halt ganz viele Einwanderer aus, ich glaube, wo waren die Roten Khmer? Weißt du das noch? Ich glaube, das war Indonesien, glaube ich. Und auf jeden Fall, da war das halt dieses indonesische Viertel und ganz viele Frauen in einem gewissen Alter dort sind blind gewesen. Und das dann wurden die halt befragt und es hat sich herausgestellt, dass all diese Frauen an diesem Völkermord der Roten Khmer, dass sie dabei waren, weil da wurden damals dann alle Männer versklavt oder getötet und die Frauen mussten es halt mit ansehen. Und dann kam am Ende der Studie halt eben raus, dass diese Frauen einfach nicht mehr sehen wollten. Sie wollten nie wieder sowas Schlimmes sehen quasi und deswegen haben sie dann quasi, ich nenne mal das Autosuggestion? Nee. Also auf jeden Fall haben sie quasi durch ihre Gedanken und das Trauma, was sie erlebt haben, ihre Sehkraft verloren, weil rein biologisch waren die Augen gesund, wurde halt festgestellt. Und das... Genau, das war mega krass und das war halt wirklich genau diese Altersgruppe und das waren über 100 Frauen, die da betroffen waren und das halt nach einer Therapie, die das aufgearbeitet hat, einige von denen wieder sehen konnten. Und weißt du, es gibt so viele Sachen, die für uns halt wie Wunder klingen, die nicht erklärbar sind auf einer rein rationalen Ebene, aber die halt dann doch passieren. Und ich denke, dass es sowas schon immer gab. Und vielleicht sind halt solche Sachen dann in der Bibel einfach ein bisschen ausgeschmückt worden und dann auch mit falschen Schlussfolgerungen verbunden worden, wie zum Beispiel Jesus hatte halt irgendwelche Zauberkräfte. So. Ja, vielleicht war er halt auch ein ganz normaler Mensch und hat halt auch über eine Therapie irgendwen wieder zum Sehen gebracht. Du weißt es nicht. Also Als Beispiel jetzt. Ich
bin auch übers Wasser joggen gegangen.
Ja, auch das mit dem Wasser. Wer weiß, wie tief das Wasser war. Vielleicht war das so eine ganz, ganz dünne Pfütze. Und es sah nur so aus. Und irgendwer von ganz weit weg stand dann der Jesus. Wer hat ein Testament geschrieben? Sag mal ein.
Lukas, Johannes.
Genau, da stand der Lukas richtig weit weg und dachte sich, ein bärtiger Mann, der hier über so eine spiegelnde Oberfläche geht, dass Jesus geht über Wasser. Geisteskrass. Das muss ich meinen Freunden erzählen. Und dann hat er das aufgeschrieben und auf einmal landet das in der Bibel.
Achso, dabei war er nicht. Er hat's nur, das war, glaube ich, auch ein paar hundert Jahre später.
Ah ja, da kommen wir schon wieder dazu.
Niemand, der dabei war, hat eins von den Evangelien geschrieben, wenn ich es richtig weiß.
Ja gut, dann hat es sowieso an jeglicher Kreditibilität verloren.
Ja, deswegen ist es ja so krass, dass es irgendwie einfach ein paar hundert Jahre alt ist. Spannend ist nur, dass ein paar von diesen Evangelien, I don't know, vielleicht ist es auch was anderes, das mehr oder weniger selber Inhalt, aber ohne Connection zueinander geschrieben wurde. Also, dass die sich nicht kannten und so. Das ist, glaube ich, ein lustig. Spannender Teil. Was heißt, wie viral diese Geschichten damals gegangen sind.
Ja.
Und sie unterscheiden sich ja dann auch wieder in Details.
Stimmt, ja. Ja, mega interessante Themen, wo wir auch jetzt leider zu viel so gefährliches Halbwissen beim Thema Religion. Muss ich auch echt sagen,
dass. Kann man da gefährliches Halbwissen haben bei einer Religion?
Ja, oder ist es nicht alles Halbwissen?
Ja.
Ja, wir haben halt Halbwissen vom Halbwissen, also wir haben Viertelwissen.
Naja, das ist dann vielleicht manchmal schwierig.
Nur Viertelwissen.
Anyways, ich würde sagen, wir haben das ganz gut rumgebracht, trotz angeschlagen sein.
Ja.
Und würde sagen, wir wrappen es ab.
Ja, ich würde sagen.
Hast du noch was Lustiges zum Ausstieg? Hast du noch einen Witz vorbereitet?
Nee, ich habe.
Einen Keckenspruch.
Einen Keckenspruch? Ja, nee, ich hab leider keinen Witz. Ich habe letztens einen gehört, aber ich glaube, den krieg ich so auch nicht mehr hin. Nee, sorry. Gerade nix. Nee, es ist wie es ist. Was mir noch eine Beobachtung habe ich vielleicht noch, und zwar das Wort großartig ist voll komisch, oder?
Ja, großartig ist überflüssig.
Nee, aber es ist so, wenn was großartig ist, dann ist es krass. Aber wenn etwas quasi großartig, also sehr artig ist, dann.
Ja, artig heißt doch einfach nur
brav.
Art und weisig.
Ach so, meinst du das? Ja, aber artig heißt doch
großartig ist, dann ist es ja einfach nur groß.
Also es ist wie groß,
ja. Quasi. Also wie als wenn es groß wäre.
Es ist wie, lass das doch mal lieber sagen. Es ist wie als wenn es groß wäre. Richtig gut.
Viel handlicher.
Ja, wie als wenn es groß wäre.
Schön auf irgendeinem Titel auch.
Wie als wenn es groß wäre. Ja. Okay, ja, dann mit dieser Folgentitelfindung können wir es ja abrappen.
Ja, perfekt. Super. Hat mich gefreut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, mit besserer Stimme auf beiden Seiten.
Mhm.
Dir wünsche ich eine wundergute Besserung.
Danke, danke. Ich wünsche euch allen auch eine gute Besserung. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Habt euch gegenseitig alle ganz so lieb. Wir euch auf jeden Fall.
Super. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.